Medizinrecht zum Feierabend. Der Talk am Kamin über die alltäglichen Rechtsfragen von Medizinern. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Und jetzt wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Zuhören.
Da irgendwas zu sagen und wie gesagt, dass das dann mit Korruption ein anderes Thema dann noch wurde, das war überhaupt nicht absehbar. Aber von daher ist dieses Thema Krankenhäuser, Kooperation mit niedergelassenen Praxen, ist aus meiner Sicht ist eben wirklich eins, wo man aufpassen muss, weil das einfach einen sehr schmalen Grad dessen gibt, was man eben da tatsächlich machen kann. Und man muss sagen, also aus Krankenhaussicht kann es ja durchaus total sinnvoll sein, mit niedergelassenen Ärzten zusammenzuarbeiten, weil ich sag mal, in der ambulanten Versorgung gibt es halt irgendwann mal Grenzen. Die liegen einfach darin, dass ich einfach den Patienten, weil ich ihn über Nacht nicht aufbewahren kann, komme ich eben einfach auch an medizinische Grenzen, also muss der ja irgendwann ans Krankenhaus gehen.
Ja.
Und von daher ist es eigentlich naheliegend, dass man da eine gute Kooperation zwischen niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern hat. Und es gibt auch viele Krankenhäuser, denen ist das wirklich was wert. Das ist nicht nur vorgegeben, sondern das ist einfach da bestmögliche Versorgung wird man wahrscheinlich nur gemeinsam irgendwie hinkriegen, wenn jeder seinen Bereich kennt und weiß, was da ist. Und es gibt natürlich auch Krankenhäuser, die sagen eben einfach, ohne ambulant tätige Ärzte können wir unsere Versorgung nicht aufrechterhalten, sondern die brauchen, aufgrund der Manpower, brauchen die eben bestimmte ärztliche Kapazitäten.
Aber am Ende ist doch, also für das System, und ich gucke mal so von außen drauf, ne? So, wenn ich jetzt so als Laie drauf gucke, dann würde ich doch behaupten, dass das Ziel doch ist, einfach ein gutes Zusammenspiel zu haben, so ein Zahnrad, so nicht eine Hand wäscht die andere, das will ich nicht sagen, aber so Hand in Hand zu arbeiten. Und so habe ich normalerweise immer dieses ganze Thema auch Zuweisung verstanden. Jetzt kommst du mit Zuweisung und Kooperation, da scheint es ja irgendwie so ein bisschen, ja, auch was, eine Unterscheidung zu geben, sage ich mal.
Ja, also die Unterscheidung ist im Prinzip, die fängt relativ früh an, dass man so sensibilisiert werden muss, weil einfach diese Thematik der Zuweisung gegen Entgelt, das ist etwas, was das Berufsrecht nicht will, was das Vertragsarztrecht nicht will und mittlerweile auch das Strafgesetz nicht will. Und das fängt halt relativ früh an, also weil einfach die Formulierungen sind da, ich sage jetzt mal relativ arztunfreundlich. Es ist halt einfach da, wo man sagen muss, da haben die Juristen eigentlich, sind die übers Ziel hinausgeschossen, weil eigentlich will man ja vermeiden, da wo es keine Begründung dafür gibt, keine medizinische oder patientenorientierte Begründung gibt, das will man nicht. Aber ich mache mal ein Beispiel, wenn du jetzt bei deinem Arzt bist und der sagt zu dir, Herr Holzhausen, das Knie ist kaputt, wir müssen da was machen. Dann ist die nicht ganz ungewöhnliche Frage von dir, ja, wo gehe ich denn dann hin? Also jeder Patient würde in dem Moment dankbar erwarten, dass der Arzt dann sagt, gehen Sie ins XYZ-Krankenhaus, dass ich eine Orientierung habe. Ja, und streng genommen darf der Arzt das schon nicht mehr.
Okay, auch also, wenn er da gar keinen Benefit von hat.
Genau, wenn er im Prinzip gar nichts von hat, er darf eigentlich aus berufsrechtlichen Gründen, das ist jetzt nicht schlimm sanktioniert, aber es ist eigentlich ein Berufsrechtsverstoß, hinzugehen und zu sagen, ich empfehle Ihnen Krankenhaus X. Sondern ich müsste eigentlich sagen, ja, für dieses Krankheitsbild gibt es in unserer Region, gibt es drei Krankenhäuser, XYZ. Alle Krankenhäuser sind fantastisch, alle bieten einen super Job. Bei dem einen Krankenhaus kenne ich den Chefarzt, der ist aber genauso gut natürlich wie alle anderen auch. Und da fängt es dann an, wird absurd. Dieses Gespräch führt man ja so nicht, sondern der niedergelassene Arzt kennt seine Kollegen, er weiß aus von anderen Patienten oder vielleicht hat er früher sogar selber mal im Krankenhaus gearbeitet, er weiß, was die für einen Job machen. Und in der Regel wird er dann auf die Frage, in welches Krankenhaus soll ich denn gehen, wird er etwas sagen, ohne dass er überhaupt ein wirtschaftliches Interesse hat.
Jetzt, ich habe letztens mal so eine Frage gestellt, wo würdest denn du da hingehen? Und das jetzt, wo du das so sagst, da kommt mir so eine Formulierung in den Kopf. Da hat nämlich jemand zu mir gesagt, also ich würde da und da hingehen.
Ja.
Also der hat mir nicht empfohlen zu sagen, dass ich da hingehen soll. Ich würde da und da hingehen.
Ja, ist eigentlich schon zu viel, berufsrechtlich schon zu viel.
Okay.
Man muss ja ganz ehrlich sagen, es ist auch gut so, dass wir Juristen irgendwie nicht das Zepter in der Hand haben, weil wenn das irgendwie zu juristisch wird, dann kannst du ja bald gar nichts mehr machen. Und wie gesagt, als Patient bin ich sehr dankbar darüber, wenn der Arzt mit mir normal redet und normal reden ist, dann sagen, wo er denn hingehen würde.
Okay.
Und er könnte meinetwegen auch zu mir sagen, gehen Sie ruhig ins Krankenhaus X. weil ich unterstellen würde, er hat jetzt nichts davon. Das, wenn er davon was hat, das ist das, was sanktioniert ist. Ich glaube, da hat auch gar keiner ein ernsthaftes Problem mit. Also wenn der Arzt 100 Euro für jeden Patienten bekommt, den er zuweist, dass das strafrechtlich ein Thema ist, berufsrechtlich, vertragsarztrechtlich. Also alle Dimensionen ist das falsch und wird auch entsprechend sanktioniert. Das ist relativ klar. Das ist einfach. Das sind aber nicht die Fälle, die in der Praxis in der Regel vorkommen. Also die Fälle haben wir auch manchmal, aber Gott sei Dank sind die so selten, dass man ganz ehrlich sagen muss, das ist jetzt nicht signifikant für den Markt, sondern das ist einfach, das spielt keine Rolle. Spannend wird es ja an der Stelle, wenn du im Prinzip sagen musst, ja, was habe ich denn sonst für Vorteile? Also keinen unmittelbaren Geldzufluss. Die Nummer habe ich am Markt jetzt die letzten 10 Jahre nicht erlebt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da, wo es halt einfach spannend wird, ist einfach das, wenn man meinetwegen als Krankenhaus sagt, ja, ich gehe zu dem Niedergelassenen hin, ich brauche dessen medizinische Kompetenz. Ich mache jetzt mal ein Beispiel. Du hast eine sehr exotische Fachrichtung, die es einfach im Krankenhaus gar nicht gibt. Und exotisch fängt da relativ früh an. Also wenn du ein kleines Krankenhaus bist, hast du ja ganz viele Fachrichtungen nicht.
Ja.
Und du würdest jetzt beispielsweise sagen, für bestimmte Indikationen, da lohnt es sich mal, einen Neurologen, einen Nervenarzt hinzuzuziehen oder einen Neurochirurgen, der seine Expertise einbringt, die ich am Krankenhaus gar nicht vorhalten kann, weil ich habe viel zu wenig für den zu tun, als dass ich den regelmäßig beschäftigen könnte. Da ist natürlich relativ naheliegend, so einen Arzt als Konsiliararzt ins Krankenhaus zu holen, für die wenigen Fälle, wo ich dessen Kompetenz mal halt in seinem Spezialgebiet brauche. Das ist auch relativ unkritisch. Da diskutiert eigentlich auch nicht, diskutiert man nicht groß drüber, weil da ist der Weg ja andersrum. Da ist ein Patient im Krankenhaus, der braucht eine spezielle Leistung. Also geht das Krankenhaus an den Arzt ran und holt den dazu zur Behandlung. Spannend sind ja die Fälle, der Arzt hat einen Patienten bei sich in der Praxis sitzen und nimmt diesen Patienten und schickt ihn entweder ins Krankenhaus, hatten wir eben drüber gesprochen, oder die andere Variante, geht mit dem Patienten ins Krankenhaus. Und da gibt es halt das Belegarztwesen, sieht das ja sozusagen gesetzlich geregelt schon vor. Also ich nehme meinen Patienten ins Krankenhaus, der bleibt auch mein Patient, obwohl ich im Krankenhaus dann tätig bin. Der Arzt rechnet seine Leistung ab und das ist völlig in Ordnung.
Aber da ganz kurz, wer rechnet denn dann eigentlich da ab? Also, weil das war gerade so ein, weil du sagst, das ist der Patient des Arztes, aber wer rechnet denn dann zum Beispiel eine OP ab?
Beim Belegarztvertrag rechnet tatsächlich der Arzt mit dem Patienten die Leistung ab. Oder halt mit der KV, je nachdem, wenn der gesetzlich versichert ist, es läuft das Ganze über die KV.
Ja.
Von daher ist da relativ klar, also alleine aufgrund, wer liquidiert, der haftet auch. Ja, und wer liquidiert, der hat halt den Behandlungsvertrag. Das ist da relativ einfach. Jetzt mache ich das Spielchen mal weiter. Du hast kein Belegkrankenhaus, sondern du hast ein normales Krankenhaus mit einer Hauptabteilungsstruktur. Du hast da einen Chefarzt sitzen, du hast Oberärzte sitzen, du hast eben irgendwelche Weiterbildungsassistenten dort sitzen. Also so eine normale Hauptabteilungsstruktur, wie man sich es klassisch vorstellt. Aber die hat meinetwegen nicht genügend Ressourcen. Also denen fehlen einfach auch Leute, was ja heutzutage nicht so ganz selten ist. Und dann geht eben der Krankenhausgeschäftsführer zu einer niedergelassenen Praxis hin, könnt ihr uns aushelfen, wir brauchen einfach mehr Ressourcen. Und in dem Moment würden die sich jetzt zusätzliche Ressourcen von den niedergelassenen Ärzten einkaufen. Und die Niedergelassenen, die betreiben ihre Praxis und gehen dann ins Krankenhaus und erbringen dort an Patienten des Krankenhauses Leistung. Da rechnen die nichts mit dem Patienten ab, sondern das Krankenhaus rechnet seine Leistung ab. Und quasi wie so ein Angestellter des Krankenhauses würde jetzt diese Praxis, würde Leistung erbringen. Ja, das Krankenhaus kann natürlich auch sagen, wir geben euch eine Nebentätigkeitsbeschäftigung. Ihr dürft bei uns mit, was weiß ich, 10 Stunden in der Woche irgendwie arbeiten. Ein ganz normales Arbeitsverhältnis. Auch das relativ unkritisch. Kann man machen, habe ich auch gar kein großes Problem. Spannend wird es dann, wenn jetzt das Krankenhaus sagen würde, ja, was wollt ihr denn verdienen? Und jetzt würde der niedergelassene Arzt sagen, ja, ich habe meinetwegen in der Praxis habe ich 250.000 Euro Gewinn. Das hätte ich jetzt anteilig gerne pro Stunde bezahlt bekommen.
Genau.
Und dann guckt man sich im Krankenhaus Vergütungsstruktur hin an und wird sagen, eine Vollzeitstelle mit 250.000 Euro, da muss ich schon irgendwie den Chefarzt mir angucken, weil die anderen verdienen das halt einfach nicht. Das heißt mit anderen Worten, für die 10 Stunden wird er relativ gutes Geld kriegen wollen, weil sonst würde er nicht ins Krankenhaus kommen.
Ja.
Und wenn ich im Krankenhaus eine Notlage habe, ich habe nicht genügend Manpower, dann ist auch klar, das ist halt der Markt. Der Markt gebietet diese Sätze. Wie ich das dann mit Tarifbindung und allem hinkriege, ist das Problem des Krankenhauses. Blenden wir heute aus, spielt für uns jetzt keine Rolle. Aber da würde ich jetzt sagen, das ist keine Zuweisungsthematik. Anders sehe die Nummer aber aus. Gleiche Konstellation, gleiche Vergütungssätze. Wenn ich als Niedergelassener hingehe und sage, ja, wenn ich meine Patienten mitbringe, dann hätte ich gerne pro Stunde 200 Euro oder 300 Euro. Gibt das Ganze. Also nur dadurch, wie ich sozusagen den Zungenschlag in den Verhandlungen führe, wie ich den Zungenschlag bei den Absprachen treffe, auf einmal kippt das Modell. Oder das Krankenhaus sagt, Naja, wir hätten schon gerne auch aus dieser Praxis Patienten. Die haben eigentlich eine Hauptabteilungsstruktur. Mhm. Die ist suffizient, die ist genügend personell ausgestattet. Die brauchen eigentlich gar keinen. Mhm. Würden jetzt zur niedergelassenen Praxis hingehen und sagen, ja, pass auf, wenn ihr uns die Patienten schickt, dann dürft ihr demnächst auch bei uns im Krankenhaus operieren.
Ja.
Das ist juristisch nicht in Ordnung.
Okay.
Und da merkt man, wie eng dieser Grat ist dessen, was man irgendwie machen kann und wie schnell man sozusagen von einem an sich guten, zulässigen, unproblematischen System, ja, für den Patient ist das übrigens alles gleich, ja, also der Arzt kommt mit ins Krankenhaus und er bringt eine medizinisch einwandfreie Leistung, also das ist immer die Unterstellung, sobald das medizinisch nicht einwandfrei ist, haben wir ein ganz anderes Thema.
Ja, ja, genau.
Aber jetzt mal unterstellt, aus Sicht des Patienten ändert sich eigentlich gar nichts. Mhm. Ich habe meinen Arzt, dem ich in der ambulanten Versorgung vertraue, deswegen bin ich ja bei ihm, der nimmt mich sozusagen huckepackt mit ins Krankenhaus und ich bin eigentlich vielleicht froh darüber, dass der Arzt, der mich schon kennt, meine Operation durchführt. Mhm. Alles das Gleiche, nur die Frage, auf welcher Grundlage und mit welcher Motivation ich in diese Zusammenarbeit reingehe, das entscheidet darüber, ob es unzulässig ist oder nicht.
Okay. Also manchmal sind das ja so wirklich echt nur so Feinheiten, so Nuancen, die da den Unterschied machen. Das ist krass. Wie ist das eigentlich mit solchen, oder beziehungsweise was ich ja immer wieder erlebe, ist, dass Krankenhäuser auch Sitze kaufen und irgendwo Praxen übernehmen. Ja. Ist das am Ende auch ein Stück weit dieser ganzen Thematik geschuldet? Also im Sinne von, dass ich nicht eine Zuweisung in dem Sinne habe von einem Externen, sondern da habe ich eine Praxis, da ist normaler Praxisverkehr und die gehört ja zur Klinik? Ist das
Er macht es natürlich einfacher, weil Korrumpieren setzt voraus, dass es einen gibt, der besticht und einen, der bestochen wird. Mhm. Wenn das beide Personen identisch sind, also sich selber kann man halt schlecht korrumpieren, das ist ein bisschen der Hintergrund. Wenn ich also mit anderen Worten ein medizinisches Versorgungszentrum betreibe als Krankenhaus und lasse dort eben sozusagen Patienten ambulant versorgen und die wandern dann zufälligerweise in das Krankenhaus rüber, was das MVZ auch betreibt, ist das eine ganz andere Nummer. Da komme ich eben nicht zu irgendwelchen Strafbarkeiten so unmittelbar. Da muss ich schon, ich sage jetzt mal, dämlich konstruieren. Also ich kann natürlich auch hier hingehen und kann als Geschäftsführer dem Arzt im MVZ, kann ich einen Bonus ausschütten, wenn er mir genügend Patienten ins Krankenhaus schickt. Also auch diese Modelle habe ich in der Praxis Gott sei Dank nicht erleben dürfen. Okay. Aber das wäre ja jetzt so ein Gedankenmodell, das könnte man ja machen. Also wenn genügend Patienten ins Krankenhaus kommen, da verdiene ich ja das Geld an den Operationen. Das ist halt einfach so, dass ich mit am besten noch konservativer Leistung am ambulanten Markt signifikant weniger verdiene als mit operativen Leistungen. Da könnte ich ja jetzt auf diese Idee kommen, dann mache ich das eben. Aber je nachdem, wie ich die Anreizstruktur mache, bin ich dann eben auch wieder im nicht rechtmäßigen Bereich. Und dann bin ich ja gleich im strafbaren Bereich. Also von daher ist das so ein Bereich, wo man tatsächlich aufpassen muss, welche Anreize setze ich bis hin zum Arbeitsvertrag. Und das darf man eben an der Stelle tatsächlich nicht überziehen, diesen Bogen. Mhm.
Gibt es da eigentlich Unterschiede bei den einzelnen Fachrichtungen oder ist das so ein Phänomen, was durch alle Fachrichtungen sich durchzieht?
Naja, ich sag mal, von vornherein ist diese ganze Kooperationsschiene ist natürlich so ein bisschen begrenzt auf die Fachgebiete, in denen ich halt Operationen durchführe. Also ich mache mal ein Beispiel, der Psychotherapeut, der mag vielleicht auch in der Psychiatrie dann arbeiten und dort Leistungen erbringen, aber da ist das einfach, ist das Mengenverhältnis ein völlig anderes und da hängt auch viel von der persönlichen Leistung ab. Da gibt es nicht die Hebelwirkung bei Operationen, weil die Operation relativ gut bezahlt ist. Habe ich halt immer die Befürchtung, auch des Systems die Befürchtung, dass ich einfach auf diese Menge Einfluss nehme. Und das habe ich in diesen Bereichen eben nicht. Und deswegen sind die operativen Fächer, das sind die, die in diesem Bereich eben einfach sehr sensibel angeguckt werden. Das erlebt man ja auch in der aktuellen politischen Diskussion, dass da einfach auch jetzt das Bundesgesundheitsministerium versucht, eben bei diesen mengenaffinen Leistungen da im Prinzip so ein bisschen einen Riegel vorzuschieben, da die Vergütung anzupassen und vielleicht auch ein bisschen abzusenken, dass dieser Anreiz weg ist, dass die äußerst lukrative Vergütung im operativen Bereich eben nicht mehr so lukrativ ist, was natürlich dramatische Auswirkungen dann wieder für die Krankenhäuser hat. Also dann fehlt mir ja auch die Refinanzierung vielleicht von nicht so lukrativen Bereichen. Also es hat ganz viele systemische Auswirkungen und aus meiner Sicht ist eben klassisch, die operativen Fächer muss man jetzt auch differenzieren. Es gibt halt was beispielsweise Orthopäden. Ich kann eine orthopädische Praxis, kann ich auch konservativ betreiben und kann davon leben. Aber es gibt zum Beispiel im Bereich der Neurochirurgie seriös kannst du eine neurochirurgische Praxis alleine ohne operative Leistung kannst du auf Dauer gar nicht führen, weil die Vergütungssysteme erstmal in der Ambulanz häufig so schlecht sind, dass man auch ganz ehrlich sagen muss, das System will das auch gar nicht. Und darüber hinaus ist natürlich die medizinische Nähe. Wenn ich Probleme mit der Wirbelsäule habe, ist natürlich ziemlich naheliegend, dass ich irgendwann operiert werden muss. Das ist einfach medizinisch naheliegend. Und dann ist es natürlich ein Neurochirurg, der nicht operativ tätig sein kann. Das ist halt schlecht. Und ich kann halt eine Operation an der Wirbelsäule, kann ich halt auch nicht im ambulanten Setting durchführen, sondern da muss der Patient auf Station gehen. Also von daher determiniert eigentlich die Medizin in bestimmten Fachrichtungen, dass ich mir irgendwie über Kooperation, Zusammenarbeit oder irgendwas Gedanken machen muss, weil das medizinisch halt indiziert ist. Und das darf man insofern nicht ausblenden, und das ist halt das, was auch manchmal in der Berichterstattung, finde ich, schief geht, weil einfach dann wird dann irgendwie gesagt, ja, in den Fachrichtungen ist das so, wo man aber einfach sagen muss, das liegt ja tatsächlich nicht nur an Willen der Protagonisten, sondern es liegt einfach an dem, was die machen. Und von daher ist das schon durchaus eine spannende Thematik. Aber der Gesetzgeber hat das halt im Fokus. Der Gesetzgeber hat ja logischerweise Angst, dass ein Patient eventuell ins Krankenhaus geht, der da gar nicht hingehört. Oder der ins falsche Krankenhaus geschickt wird. Also kostenmäßig unterscheiden sich die Krankenhäuser ja nicht. Also aufgrund der aktuellen Vergütungssystematik ist es ja so, es ist eigentlich völlig egal den Krankenkassen, an welches Krankenhaus ein Patient geht. Also aus Sicht der Krankenkasse ist es eigentlich nur relevant, geht ein Patient überhaupt ins Krankenhaus oder nicht. Wo er dann landet, ist aus Sicht der Krankenkasse egal. Und für den Patienten spielt es eine Rolle, für den Arzt spielt es eine Rolle. Also von daher ist diese Einflussnahme dort eben an bestimmten Stellen von Relevanz. Aber es wird halt immer befürchtet, wenn ich einen wirtschaftlichen Anreiz habe, die operative Leistung zu erbringen, dann werde ich vielleicht die Indikation großzügiger stellen als nicht. Das ist die Befürchtung, die das System hat. Und das ist eben auch die Herausforderung in diesen Verträgen, im Prinzip auch vorzusehen, dass die medizinische Indikation natürlich das entscheidende Kriterium ist, warum ein Patient ins Krankenhaus geht, warum er operiert wird, warum er mit wem auch immer operiert wird. Und da muss man eben bei der ganzen Vertragsgestaltung tatsächlich aufpassen. Also das ist ein sensibler Bereich. Und ein weiteres Thema, was wir in der letzten Zeit irgendwie auch erleben, früher war das so, wenn ich als Einzelarzt habe eine kleine Praxis und jetzt kommt irgendwie Krankenhaus und sagt, wollen Sie bei uns arbeiten? Und jetzt sagen wir mal, die kleine Praxis ist entstanden, weil der alte Oberarzt, oder nicht der alte, der Oberarzt hat sich niedergelassen und hat dann seine Praxis dann irgendwie begründet. Die läuft auch ganz gut, aber eigentlich hat er auch Lust zu operieren. Also der will auch am Krankenhaus bleiben, weil dieses medizinische Spektrum will er halt einfach gar nicht abgeben. Und da war ja früher dann durchaus naheliegend, ja, dann hat er halt einen Honorararztvertrag gemacht. Denn eins ist klar, Arbeitslosenversicherung kann der Selbstständige ja wenig mit anfangen. Also er weiß ganz genau, ich werde nie arbeitslos. Wenn ich nicht mehr arbeiten kann, dann muss ich meine Praxis zumachen. Das ist mein Hauptthema, aber eine Arbeitslosenversicherung braucht er nicht. Die private Krankenversicherung hat er, weil er ja selbstständig ist, eventuell eh schon. Also von daher, da will er ja auch gar nicht raus. Also von daher passt das. Und das heißt mit anderen Worten, da sind bestimmte Sozialabgaben, die typischerweise für einen Arbeitnehmer getätigt werden, die will der ja gar nicht, weil er hat ja nichts davon. Also ist da früher das Modell dann so gefahren worden, dass dieser Einzelarzt hat einen Honorararztvertrag am Krankenhaus bekommen.
Okay.
Und das hat aber das Bundessozialgericht für keine gute Idee empfunden, sondern hat dann im Prinzip gesagt, ja Moment, wie sieht's denn im Krankenhaus aus? Wir haben im Krankenhaus extrem arbeitsteilige Prozesse. Ja, also ich kann nicht ins Krankenhaus als Operateur gehen und sagen, so jetzt würde ich gern operieren.
Okay.
Und das OP-Management sagt, ja okay, Moment, wir gehen mal auf Station und suchen Ihnen jetzt ein paar Patienten zusammen. Sondern es ist ja rein faktisch so, ich kriege ein gewisses OP-Programm mitgeteilt, dann wird abgestimmt, wann wird das operiert, ist das in der Taktung möglich, da muss der Anästhesist da sein, das ganze Team muss da sein. Es ist extrem arbeitsteilig, das Ganze. Also das heißt mit anderen Worten, ich werde als Arzt, auch als externer Arzt, werde ich in einen vorgegebenen Workflow integriert. Zwingend. Genau, genau. Es geht gar nicht anders. Ja. Das ist im Krankenhaushalt viel stärker ausgeprägt als meinetwegen in unserem Bereich. Dem Anwalt kannst du auch sagen, ob sie die Akten heute oder morgen bearbeiten, ist eigentlich egal. Und wie sie das bearbeiten und an welchem Computer sie das machen, ist völlig egal. Ja. Das geht halt beim Arzt, gerade beim Operateur geht das überhaupt gar nicht. Und dann ist natürlich früh das Bundessozialgericht auf die Idee gekommen, hat gesagt, Moment, wenn der so stark integriert ist, in die Arbeitsabläufe des Krankenhauses, dann ist der ja eigentlich ein sozialversicherungspflichtiger Angestellter des Krankenhauses. Der ist nicht frei. Und dann hat man früher sich noch so ein bisschen damit gerettet, ja, aber die Medizin macht er ja frei. Ja, also das ist so, das ist der einzige Krücke. Weil natürlich kein Geschäftsführer eines Krankenhauses hinkommt und sagt, jetzt irgendwie das Knie müssen Sie heute mal andersrum reinsetzen, sondern das entscheidet ja letztlich natürlich der Arzt. Es geht ja gar nicht anders. Und das war früher die große Krücke, weswegen man sagen konnte, ja, ich bleibe aber frei, weil meine Medizin mache ich ja so, wie ich es für richtig halte. Und da hat das Bundessozialamt gesagt, da kommt es aber gar nicht drauf an. Das war für eine Einzelpraxis schon ein bisschen länger klar, dass das keine gute Idee ist, die sozusagen sozialversicherungsfrei im Krankenhaus anzustellen. Also die hat man schon länger angestellt. Und jetzt gibt es aktuell interessante Diskussionen, die sind bei uns in Hessen jetzt auch beim LSG dann gelandet. die gehen hin, dass auch größere Praxen, wo ich also mit einer Berufsausübungsgemeinschaft, meinetwegen 6 Gesellschafter, 4 angestellte Ärzte, ich kenne die Konstellation beim LSG jetzt nicht ganz genau, aber es gibt ja solche Praxen, die eine gewisse Größe haben, und die gehen halt zum Krankenhaus hin und schließen ja nicht einen Vertrag, Herr Müller kommt zum Operieren vorbei, sondern die Berufsausübungsgemeinschaft schickt einen Arzt, der eine bestimmte Qualifikation hat, zum Operieren vorbei, wann es halt auf dem OP-Programm steht.
Okay.
Das heißt, die Praxis sucht sich ja aus, wen schicken wir denn jetzt am Dienstag zum Operieren vorbei. Und obwohl die Praxis so einen Vertrag geschlossen hat, hat das LSG gesagt, ja, das ist dann halt quasi ein Arbeitsvertrag mit dem Arzt, der dann immer entsendet wird.
Okay.
Und hat gesagt, sogar in solchen größeren Konstellationen ist es auf einmal sozialversicherungspflichtig. Und jetzt ist das natürlich, jetzt reden wir heute darüber, heute Stand ist, das Ganze ist beim Bundessozialgericht jetzt anhängig. Wir hoffen mal darüber, dass die aus meiner Sicht richtig entscheiden, und richtig wäre zu sagen, wenn eine größere Praxis einen solchen Vertrag abgeschlossen hat, wo ich nicht die 1:1 Zuordnung habe. Also was zeichnet ein Arbeitsverhältnis aus? Ein Arbeitsverhältnis zeichnet aus, dass wenn ich mit dir einen Arbeitsvertrag mache, erwarte ich, dass du morgen früh zum Arbeiten kommst.
Und nicht mein Bruder.
Genau. Ja. Und wenn dein Bruder dann vorbeikommt, würde ich sagen, es ist schön, Herr Holzhausen, dass Sie genauso heißen, aber die Qualifikation ist ja dann doch irgendwie eine andere. Ja. Ich habe vielleicht mir das Führungszeugnis von dem Christian Holzhausen angeguckt, aber eben nicht von irgendjemand anders. Und aus meiner Sicht ist das so ein bisschen schwierig, ich will nicht sagen absurd, aber schwierig ist das von der Argumentation her, weil dieses Kernelement eines Arbeitsverhältnisses, die 1:1 Zuordnung, ich in Person muss meine Arbeitsverpflichtung erfüllen. Und die habe ich in so einer Berufsausübungsgemeinschaftsvariante mit diversen Ärzten, die Leistung erbringen können, habe ich das nicht.
Ja.
Wir haben auch Konstellationen, da weiß man von vornherein, man schließt mit einer Praxis den Vertrag ab, aber man weiß von vornherein, es gibt nur einen Operateur, es gibt nur einen, der das kann. Da könnte man drüber diskutieren. Aber wenn ich im Prinzip sage, ich suche mir heute den Herrn Müller aus, morgen Herrn Meier, dann Herrn Schulze und so weiter, wie ich das dann als Arbeitsverhältnis sehen kann, das kann ich dir nicht sagen. Aber das ist so eine spannende Diskussion.
Aber was ich spannend finde, wenn ich dir so zuhöre, beziehungsweise die Frage, die mir so durch den Kopf geht, hat denn eigentlich diese sozialversicherungspflichtige Anstellung, die der Arzt eingeht, wenn er, also nehmen wir mal diesen Fall, hat es auf das Gesamtkonstrukt eine Auswirkung?
Naja, das ist ja, wenn ich ein sozialversicherungspflichtiges Anstellungsverhältnis habe, dann habe ich ja natürlich die ganzen Regularien, die natürlich für Arbeitsverhältnisse eine Rolle spielen. Also vielleicht will ich das als Krankenhaus ja auch gar nicht. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich schließe mit einer Berufsausübungsgemeinschaft einen Vertrag. Für ein Jahr helft ihr uns in der Versorgung. Ich schließe einen Vertrag vielleicht über 3 Jahre, helft ihr uns in der Versorgung. Nach 3 Jahren endet dieser Vertrag. Bei einem Jahr könnte man noch sagen, ja, da kann ich auch ein befristetes Arbeitsverhältnis mit jedem einzelnen dieser Mitarbeiter machen, weil das ja arbeitsrechtlich möglich ist. Bei 3 Jahren ohne Sachgrund kann ich schon keine Befristung mehr durchführen. Das heißt, wenn ich als Krankenhaus einfach einen definierten Zeitraum Unterstützung will, bin ich nicht mehr so flexibel, wenn ich Arbeitnehmer habe, als wenn ich das andere habe. Oder ein anderes Beispiel. Wenn ich sage, sozialversicherungsrechtlich ist der Herr Müller auf einmal Angestellter des Krankenhauses. Jetzt will ich den Herrn Müller loswerden. Ja, wem kündige ich denn jetzt? Der Berufsausübungsgemeinschaft? Nee, wenn ich das sage, es ist ein Arbeitsverhältnis, müsste ich dem Herrn Müller kündigen.
Ja.
Das Krankenhaus weiß aber vielleicht gar nicht, dass der Herr Müller ist, sondern für das Krankenhaus ist das ein Operateur meines Vertragspartners. Also da entstehen ganz viele Fragen. Oder ich komme ins Krankenhaus, in der Regel Kündigungsschutzgesetz. Greift das jetzt? Greift jetzt auf einmal Kündigungsschutzgesetz zugunsten aller, die jemals aus der Praxis in das Krankenhaus übersandt wurden? Also das zieht einen Rattenschwanz hinterher, wo man ganz ehrlich sagen muss, das will keiner der Beteiligten. Also das ist auch für niemanden wirklich gut, außer für den, der in dem individuellen Fall den Anwalt findet, der sagt, ich nutze hier das mal maximal zu meinen Gunsten aus. Aber fürs System ist das einfach wirklich grottenschlecht.
Ja. Und am Ende finde ich es ja so spannend, weil du hast es vorhin zwischendurch mal gesagt, das macht ja für den Patienten am Ende keinen Unterschied. Egal, was da für eine Regelung. Ja, und ich kann die verschiedenen Aspekte darunter natürlich schon verstehen. Aber am Ende macht es, wie gesagt, für den Patienten ja keinen Unterschied. Der will gut versorgt werden.
Ja.
Und das finde ich immer wieder, das finde ich gut, wenn das auch immer mal wieder im Fokus ist.
Ja, wir haben zum Beispiel, auch in der Vergangenheit Verträge gemacht, wo wir einfach gesagt haben, sollte irgendwas bei der medizinischen Indikation nicht stimmen, das ist Nadelöhr. Also wenn ich als Patient beim Arzt bin in der ambulanten Praxis, der sagt zu mir, Herr Rohpeter, Sie müssen jetzt ins Krankenhaus gehen, obwohl ich gar nicht ins Krankenhaus gehen muss. Das ist das, wovor jeder Patient nachvollziehbarerweise Angst hat. Dann könnte ich ja eigentlich auch sagen, ja, dann kostet das auch, also nicht nur, dass das jetzt meinetwegen auch strafrechtlich relevant wäre, weil es vielleicht eine Körperverletzung ist oder sowas, sondern es kostet auch im bilateralen Verhältnis, kostet einfach die Praxis so viel Geld, dass das vollkommen unrealistisch ist, eine schlechte medizinische Indikation zu stellen. Und also es ließe sich ja da auch auf einer wirtschaftlichen Ebene vernünftige Regularien einführen. Ich brauche nicht den Schutz eines Strafrechts dafür. Ich brauche noch nicht mal das Berufsrecht dafür, sondern man muss einfach nur den Vertragsparteien ein bisschen Kreativität an die Hand geben, zu sagen, okay, regelt es doch so, dass das nicht passieren kann. Und das Krankenhaus hat keine Lust darauf, sich hinterher mit dem medizinischen Dienst darüber zu streiten, ob denn diese Behandlung jetzt notwendig war oder nicht. Da freut sich das Krankenhaus auch nicht drüber.
Ja.
Und der Niedergelassene in der Regel macht er ja auch keine Indikation. Also das, wir hatten tatsächlich noch nicht einmal einen Fall, dass die medizinische Indikation für einen Eingriff nicht bestand, weil ein Patient vielleicht unberechtigt ins Krankenhaus geschickt wurde. Hatten wir noch nicht ein einziges Mal. Hm. Von daher ist das, glaube ich, so ein Gespinst, so eine Sorge, die da ist, wo man Schutzmechanismen aufbaut, die eigentlich in der Praxis jetzt gar nicht so stringent nötig sind. Und die es ohnehin ganz böse treiben, die kriegst du ja auch mit solchen Regularien gar nicht
in den Griff. Genau. Also wer betrügen will, jetzt sage ich mal ganz böse, der wird einen Weg finden.
Ja.
Ja, das ist ja immer egal, wo du hinguckst. Das ist ja nicht nur in dem Sektor so.
Nee, genau.
Wenn du in der Wirtschaft guckst, findest du das ja auch.
Ja.
Spannend. Also wie diese Zusammenarbeit funktionieren kann oder nicht funktionieren kann, da nehme ich so ein bisschen mit, dass es gut ist, sich, jetzt schmunzelst du vielleicht, aber sich gut ist, jemanden an die Seite zu holen.
Würde ich am liebsten abbrechen an der Stelle. Lass uns lieber was
tun. Ja, meinst du?
Ja, das ist der bessere Schritt.
Meinst du? Also abbrechen?
Abzubrechen, weil tatsächlich diese Frage, die ist so komplex. Da muss man einfach in Ruhe auch mal miteinander sprechen. Man muss
der Podcast Medizinrecht zum Feierabend wurde Ihnen präsentiert von Medizin im Recht, Rohpeter, Schwinn und Damm Rechtsanwälte. Ihre Fachanwaltskanzlei in Darmstadt und Kassel. Alle 14 Tage widmen wir uns im Podcast einem neuen Medizinrechtsthema. Sie haben eine konkrete Frage zum heutigen Thema? Wenden Sie sich am besten direkt persönlich an die Medizinrechtsexperten. Den direkten Draht finden Sie ganz bequem auf www.medizinrechtskanzlei.net. Ach ja, wenn Sie keine Folge verpassen wollen, dann sollten Sie diesen Kanal auf jeden Fall sofort abonnieren.